Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Mit Thekla Jahn. Herzlich willkommen zu einer Spezialausgabe am heutigen Pfingstmontag.
Wissen ist Macht. Chinas Verhältnis zu Forschung und Lehre in Deutschland.
In Deutschland ist die Wissenschaftsfreiheit garantiert, im Grundgesetz. Aus der historischen Erfahrung, dass Politik niemals mehr Einfluss nehmen sollte auf wissenschaftliches Erkenntnisinteresse und daraus folgende unabhängige Ergebnisse. Da unabhängiges Denken und Forschen keine nationalen Grenzen kennt, arbeiten Wissenschaftler weltweit zusammen zum gemeinsamen, zum globalen Nutzen. Soweit das Ideal. Und die Realität? China profitiert seit Jahrzehnten von der Wissenschaftsfreiheit hierzulande. Zahlreiche gemeinsame Forschungsprojekte, Hochschulkooperationen, geförderte Aufenthalte von chinesischen Studierenden und Wissenschaftlern. Aber sind Austausch und Wissenstransfer zum beiderseitigen, zum globalen Nutzen? Die vor zwei Wochen veröffentlichten China Science Investigation bestätigt Zweifel, die sich schon länger andeuten. Die ebenfalls im Mai veröffentlichten Xinjiang Police Papers führen die Menschenrechtsverletzungen Chinas nun auch dem letzten Zweifler vor Augen. Und die Einflussnahme des chinesischen Bildungsministeriums auf deutsche Hochschulen, Wissenschaftler, ihre Forschungsergebnisse und ihre Lehre, über die wir hier bei Campus und Karriere im Deutschlandfunk seit Jahren berichten, nehmen deutlich zu. Wie weit reicht der Arm Pekings? Wie stark ist er schon? Und wie parieren Wissenschaft und Politik? Darum geht es jetzt. Um China zu verstehen, das Reich der Mitte, wie es sich selbst sieht, braucht es Wissen, Expertise. Das Studium der Sinologie, das ist die Wissenschaft der chinesischen Sprache, Kultur und Geschichte, ist eine Möglichkeit. Als Ergänzung bieten sich hierzulande seit 2006 auch die vom chinesischen Staat mitfinanzierten Konfuzius-Institute an, die mit deutschen Hochschulen zusammenarbeiten, selbst aber dem chinesischen Bildungsministerium unterstellt sind. Eine Kooperation, die zeitweise 19 deutsche Hochschulen eingegangen sind. Nach Einmischungsversuchen aus Peking haben die ersten Universitäten die Zusammenarbeit beendet. Wie notwendig das ist, wurde spätestens im Herbst vergangenen Jahres jedem klar. Da wurden an den Konfuzius-Instituten in Duisburg und Hannover geplante Lesungen aus einer kritischen Biografie über den chinesischen Staatspräsidenten abgesagt. Vor kurzem konnte die Lesung an der Universität Hannover nachgeholt werden. Bastian Brandau war dabei.
Herzlich willkommen, wir freuen uns, Sie hier zu haben.
29. April, vor etwas mehr als einem Monat. Alle Plätze sind belegt im Lichthof der Leibniz-Universität Hannover. Die Journalisten Stefan Aust und Adrian Geiges stellen ihre Biografie des chinesischen Staats- und Parteichefs Xi Jinping vor. Begrüßt werden Sie und die Zuschauenden von Universitätspräsident Volker Epping.
Sie wissen alle, wir hatten eine Online-Veranstaltung der Konfuzius-Institute in Essen-Duisburg und Hannover geplant. Unter Corona-Bedingungen. Und dann gab es Unstimmigkeiten, ich will das mal so formulieren, zwischen den chinesischen und deutschen Partnern.
Meinungsverschiedenheiten mit den chinesischen Partnern, die ein Festhalten an dem Format und eine Mitwirkung des Konfuzius-Instituts Hannover nicht mehr möglich machten, diese hatte das Institut bestätigt. Die Autoren selbst hatten von massivem Druck aus China berichtet, der zu einer Absage der geplanten Online-Lesung im vergangenen Herbst geführt hatte. Der Hintergrund demnach: der Kult um Staats- und Parteichef Xi Jinping, über den in China nicht mehr wie über einen normalen Menschen gesprochen werden dürfe. Die Absage durch das Konfuzius-Institut führt dazu, dass die Leibniz-Universität ihrerseits die Zusammenarbeit mit dem Konfuzius-Institut Hannover grundsätzlich prüft. Von einer externen Gutachterin, so bestätigt es die Universität in einem schriftlichen Statement.
Zur Evaluation des Konfuzius-Institutes als Kooperationspartner der LUH liegt inzwischen ein Gutachten vor. Der interne Diskussions- und Entscheidungsprozess an der Universität ist aber noch nicht abgeschlossen.
Im Jahr 2020 hat die Universität Hamburg ihre Zusammenarbeit mit dem dortigen Konfuzius-Institut beendet. Und dies auch mit den Veränderungen der Wissenschaftspolitik in China durch die Staats- und Parteiführung begründet. Die hatte unter anderem an vielen chinesischen Universitäten Klauseln zur Wissenschaftsfreiheit gestrichen. Das Land Niedersachsen unterhält besonders enge Beziehungen zu China und es hat mit Thomas Hanschke sogar einen Beauftragten für die Hochschulzusammenarbeit zwischen Niedersachsen und China. Zur Absage der Lesung in Hannover sagt der emeritierte Mathematikprofessor:
Die Hintergründe kenne ich persönlich nicht, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das chinesische Bildungsministerium interveniert haben soll. zumal die gleiche Veranstaltung wenige Tage zuvor am Konfuzius-Institut in Leipzig stattgefunden hat. Und dass sich die Chinesen natürlich denken können, dass im Fall einer Absage irgendeine andere Institution die Veranstaltung übernehmen wird.
Das chinesische Bildungsministerium hat wohl nicht interveniert. Sprechen wir drüber mit Adrian Geiges, Journalist und Buchautor, unter anderem Mitautor des Buches, um das es hier gerade ging, Xi Jinping, der mächtigste Mann der Welt. Hallo, Herr Geiges.
Ja, hallo, Frau Jahn, ich grüße Sie.
Sie haben Sinologie studiert, sind mit einer Chinesin verheiratet und haben mehr als 10 Jahre in China gelebt. Wie schätzen Sie das ein? War die Absage der Lesung keine Intervention des chinesischen Bildungsministeriums bzw. anderer staatlicher chinesischer Stellen?
Natürlich war das eine Intervention des Bildungsministeriums und auch der Botschaft und des Konsulats in Düsseldorf. Das wurde uns ja ganz offiziell von den Konfuzius-Instituten bestätigt. Ich muss ehrlich sagen, ich bin richtig schockiert, das gerade zu hören, was Professor Hanschke da gesagt hat. Also das wäre ja okay, wenn irgendjemand, der von China keine Ahnung hat, am Stammtisch so eine Meinung äußern würde. Aber dass der Zuständige für die Zusammenarbeit der Hochschulen zwischen Niedersachsen und China, in dessen Beritt sozusagen dieser Fall von Zensur passiert ist, sich nicht darüber informiert hat. Das geht natürlich gar nicht.
Erstaunlich, dass das nicht so gesehen wird, vor allem von Verantwortlichen. Welches waren denn Ihrer Einschätzung nach die Hintergründe für die Intervention des chinesischen Bildungsministeriums? Waren Ihre Inhalte in dem Buch zu kritisch einfach?
Das war interessanterweise gar nicht mal so sehr der Punkt, sondern der Punkt war, also so wurde uns das auch ausdrücklich von den Konfuzius-Instituten, von den Geschäftsführerinnen weitergegeben, der Punkt war die Tatsache an sich, dass es ein Buch ist über Xi Jinping. Über den chinesischen Führer wird ja derzeit in China ein unglaublicher Personenkult betrieben. Also steht ja mittlerweile nicht nur gleich wie Mao, sondern sogar über Mao. Und Lobeslieder überall, die Fernsehnachrichten fangen ständig, egal was auf der Welt passiert, in der Ukraine oder sonst wo, fangen erstmal an mit 10 Minuten Jubel über Xi Jinping. Und das war der Punkt, dass es ein Buch über Xi Jinping ist. Also es wurde uns dann wörtlich von einer der Vertreterinnen des Konfuzius-Instituts gesagt, über Xi Jinping kann man nicht mehr als normalen Menschen sprechen. Er soll jetzt unantastbar sein und unbesprechbar. Also nicht als ihre Meinung, sondern als Hintergrund für die Einwände von der chinesischen Seite.
Also steckt da Ideologie dahinter. Ist das Ihrer Einschätzung nach, diese deutliche Einmischung, ein eher singulärer Fall? Oder erkennen Sie da auch gerade unter Xi Jinping eine Langfriststrategie, sodass wir da noch deutlich mehr Interventionen erwarten dürfen?
Das ist auf jeden Fall kein singulärer Fall, sondern das ist in China, aber jetzt auch international ausgedehnt, hat diese Ideologisierung unter Xi Jinping gewaltig zugenommen. Ich meine, da gibt es auch viele andere Beispiele, also zum Beispiel das Mercator-Institut für China-Studien in Berlin, das beschäftigt sich seit Jahren kritisch mit China, sehr qualifizierte Sinologinnen und Sinologen dort. Und das wurde jetzt kürzlich von den offiziellen Forschungskooperationen ausgeschlossen und Wissenschaftlerinnen von dort bekommen keine Visa mehr für China.
Warum kann dieses Vorgehen, man kann es ja schon fast Zensurversuch in Deutschland in dem Fall nennen, warum kann diese Einmischung bei uns in Deutschland fruchten?
Deshalb, weil gerade die Institute für Sinologie sehr stark von China abhängig sind, denn die müssen ja für ihre Forschungsarbeiten natürlich auch in China selbst arbeiten. China ist zwar nicht das einzige chinesischsprachige Land, aber doch ja mit Abstand das größte. Und da haben die natürlich Angst, dass wenn sie da kein Wohlverhalten zeigen, dass ihnen da die Türen zugemacht werden. Das ist natürlich in der Sinologie am stärksten. Das gilt aber auch für andere Zweige der Wissenschaft, wie ja auch der Wirtschaft, die wollen die Zusammenarbeit mit China. Das ist ja erstmal auch verständlich. Natürlich ist China ein wichtiges Land und ich bin ja auch nicht dafür, da jetzt alle Brücken abzubrechen. Problematisch wird es nur dann, wenn man sich, um diese Möglichkeiten zu haben, da der Zensur beugt oder sogar in vorauseilendem Gehorsam selbst Zensur übt. Ich meine, Hintergrund ist zum Beispiel, es gibt ja in Deutschland Stiftungslehrstühle, die vom chinesischen Staat finanziert sind, etwa an der TU Berlin und an der Universität Göttingen. Das heißt, es ist mittlerweile nicht nur in der Wirtschaft, sondern auch in der Wissenschaft eine richtig gehende finanzielle Abhängigkeit von China auch.
Adrian Geiges, Journalist und Mitautor des Buches Xi Jinping, der mächtigste Mann der Welt. Danke Ihnen für Ihre Einschätzung. Danke Ihnen für Ihre Erfahrungen.
Sehr gerne, danke.
Ideologiegetriebene Einmischung in Deutschland, in die Darstellung Chinas, in China-kritische Publikationen. Ist das den Betroffenen und vor allem den Verantwortlichen in den Bundesländern, die in unserem föderalen System für die Bildung und damit auch für die Hochschulen zuständig sind, bewusst? Verantwortlichen wie dem Beauftragten für die Hochschulkooperation zwischen dem Land Niedersachsen und China? Noch einmal Bastian Brandau.
Thomas Hanschke hat an der Technischen Universität Clausthal-Zellerfeld gelehrt, war dort bis 2018 Präsident. Die TU ist bekannt für ihren hohen Anteil an Studierenden aus China. Man habe dort seit langem die Beziehungen zu chinesischen Partnern gepflegt, sagt Hanschke. Über die Entwicklung in den vergangenen Jahren unter Xi, unter dessen Führung der Staat immer repressiver agiert, sagt er:
Meine letzte Reise nach China war im Jahr 2019. Und wenn ich so zurückschaue, dann bin ich eigentlich von diesen Problemen nicht beeinflusst gewesen. Dazu muss ich natürlich sagen, ich komme mehr aus dem naturwissenschaftlichen Bereich und vertrete dann natürlich als Technische Universität Clausthal eben auch sehr stark den ingenieurwissenschaftlichen Bereich. Da sind wir von diesen politischen Querelen, nenne ich sie mal, doch weiter entfernt. Aber es mir ist eben auch berichtet worden, dass im Bereich der Geistes- und Politikwissenschaften hier eine größere Einflussnahme stattfindet.
Allerdings, China nutzt in demokratischen Ländern generiertes Wissen, gerade aus dem naturwissenschaftlich-technischen Bereich, für den Ausbau seiner Militärfähigkeiten. Das haben die Recherchen von mehreren Medien, unter anderem aus Deutschland, der Schweiz und Spanien, ergeben. Demnach hätten chinesische Doktoranden ihr unter anderem in Deutschland erworbenes Wissen nach ihrer Rückkehr an chinesischen Militärinstituten weitergegeben. Für Thomas Hanschke kein neues Phänomen.
Die mit einer sogenannten dual-use-fähigen Forschung verbundenen Risiken sind den Hochschulen natürlich bekannt. Sie bemühen sich, diese Risiken zu minimieren, können sie jedoch im Endeffekt nicht ganz ausschließen.
Um solche Fälle zu verhindern, schlägt Hanschke vor, die China-Kompetenzen an den Hochschulen auszubauen. Er räumt aber auch ein:
Den Missbrauch können wir natürlich nicht generell verhindern. Wir wissen ja nicht, an welcher Stelle jetzt wirklich Industriespionage beispielsweise betrieben wird und so weiter. Woher sollen wir das wissen oder so? Aber ich meine, man kann ja auf jeden Fall herausfinden, welche Universitäten eben vielleicht der Militärforschung besonders nahestehen und welche nicht. Und dass man auf diesem Weg im Vorfeld eben eine gewisse Vorsicht walten lässt.
Neue Enthüllungen über Menschenrechtsverletzungen in der chinesischen Provinz Xinjiang werfen derzeit weitere Schatten auf die akademischen Verbindungen nach China, ebenso das chinesische Verhalten in der Ukraine-Krise. Die Leibniz-Uni Hannover schreibt in einer Stellungnahme:
China ist das Land, mit dem die LUH derzeit die meisten Kooperationen pflegt. Im Februar 2022 hat die LUH alle institutionellen Kooperationen mit Russland infolge des Angriffs Russlands auf die Ukraine eingestellt. Die Hochschulleitung beobachtet in diesem Kontext auch intensiv das Verhalten Chinas. Grundsätzlich prüft die LUH immer wieder, bis zu welchem Grad Kooperationen und Verhandlungen mit Partnern geführt werden können, deren Werte und Wissenschaftssysteme nicht mit dem der LUH übereinstimmt. Dabei sieht sie sich der Wissenschaftsfreiheit und dem grundlegenden Freiheitsrecht verpflichtet.
Was das konkret heißt, bleibt unklar. Entscheidungen wurden bislang nicht getroffen.
Mit China. Zu dieser Frage läuft schon länger eine kontroverse Debatte unter den deutschen Sinologen. In den vergangenen Monaten hat sie noch einmal Fahrt aufgenommen. Es gab eine Reihe von Debattenbeiträgen, nicht nur in den einschlägigen Fachpublikationen, sondern auch im Feuilleton. Ganz vorne mit dabei der Sinologe Andreas Fulda, außerordentlicher Professor am Institut für Politik und internationale Beziehungen der Universität Nottingham. Schönen guten Tag, Herr Fulda.
Ja, einen schönen guten Tag, Frau Jahn.
Kooperationen mit chinesischen Hochschulen werden zunehmend schwieriger. Wie sind Ihre persönlichen Erfahrungen zunächst einmal?
Also es gibt diverse Instrumente, die die Kommunistische Partei einsetzt, um Einfluss zu nehmen auf Wissenschaftler. Es werden finanzielle Abhängigkeiten genutzt, Druck aufgebaut über Studenten auf dem Campus, auf Verlage, auf Doktorandenbetreuer, auch Druck auf Verwandte. Es gibt Einschüchterungsversuche. In meinem eigenen Fall, nachdem ich mich kritisch geäußert hatte über das Xi-Regime im Rahmen der Proteste in Hongkong, habe ich sehr diffamierende und einschüchternde E-Mails bekommen, auch meine Kollegen. Und das war schon sehr unangenehm. Damit konnte ich dann letzten Endes umgehen. Aber das zeigt Ihnen, dass das nicht eben nur eine theoretische Gefahr ist, sondern kritische China-Forscher müssen sich leider auf eine solche Behandlung einstellen.
Wir haben vorhin vom Beauftragten des Landes Niedersachsen für die Hochschulkooperation mit China gehört, dass die TU Clausthal im ingenieurwissenschaftlichen Bereich von sogenannten politischen Querelen weitgehend entfernt sei. In Geistes- und Politikwissenschaften es deutlichere Einflussnahme des chinesischen Staates gibt. Ist tatsächlich die Einflussnahme in bestimmten Wissenschaftsdisziplinen deutlicher zu spüren?
Also in den sozialen Geisteswissenschaften besteht das größte Risiko in individueller und institutioneller Selbstzensur. Und sie kann dann die Form annehmen der Entpolitisierung von Forschungsthemen, Anpassung von Forschungsansätzen an chinesische Partnerorganisationen, selektive Präsentation von Forschungsergebnissen in öffentlichen Vorträgen und Publikationen. Und das sind natürlich gravierende Probleme. In den MINT-Fächern besteht das größte Risiko im Bereich Wissen und Technologieabfluss und Dual-Use. Da müssen wir uns vergegenwärtigen, dass es mindestens 32 Methoden des legalen, illegalen und extralegalen Transfers von Technologie gibt. Aber ein solcher ungeregelter Wissen- und Technologieabfluss schadet dem deutschen Industriestandort. Und außerdem besteht die Gefahr unethischer Anwendung von neuer Technologie. Und in China, das wissen wir, wird Politik, Wissenschaft und Militär nicht getrennt. Siehe Beispiel militärisch-zivile Fusion. Und das stellt natürlich Deutschland und deutsche Universitäten vor eine große Herausforderung.
Wenn ich das jetzt mal kurz zusammenfasse, dann gibt es offenbar zwei Stränge der Einflussnahme des chinesischen Staates auf die Wissenschaftsfreiheit und die Wissenschaft und Forschung in Deutschland. Zum einen ist es der Versuch der Einflussnahme durch Einschüchterung, durch die daraufhin folgende Selbstzensur deutscher Sinologen zum Teil und zum anderen durch Dual-Use-fähige Forschung, die möglicherweise an den Militäruniversitäten in China landet.
Richtig. Und also um das Problem der individuellen bzw. institutionellen Selbstzensur anzugehen in den Geistes- und Sozialwissenschaften, sollten deutsche Universitäten nicht länger Fördermittel aus nichtdemokratischen Ländern annehmen.
Ihre Kritik an China wurde im Feuilleton, ich hatte die Debatte unter Sinologen vorhin schon angesprochen, als politischer Aktivismus angesprochen von Björn Alpermann von der Universität Würzburg, der dort Professor für Contemporary Chinese Studies ist, und von Gunter Schubert, der in Tübingen Greater China Studies lehrt. Sie mahnen an, dass Wissenschaft unabhängig sein muss, insofern auch die Wissenschaftler und keine politischen Aktivisten. Wie stehen Sie dazu?
Alpermann und Schubert hatten in ihrem Beitrag die universitäre Kooperation zum kategorischen Forschungsimperativ erklärt. Und sie begründeten ihr Argument mit dem Verweis auf die Notwendigkeit der Feldforschung. Allerdings kann man zu sensiblen Fragen gar keine Feldforschung zusammen mit chinesischen Partnern betreiben. Das ist, glaube ich, den beiden Autoren auch klar. Also insofern halte ich das für einen vorgeschobenen Grund. Das eigentliche Problem ist Zynismus. Ich glaube schon, dass vielen Entscheidungsträgern und WissenschaftlerInnen völlig klar ist, dass es Probleme gibt bei der Kooperation mit China. Aber da spielt dann halt auch Wissenschaftsökonomie eine Rolle. Da besteht dann ein Interesse an institutionellen Partnerschaften, schon allein deswegen, weil damit dann auch zum Beispiel Drittmittel akquiriert werden können. Und das Problem ist halt, dass diese Partnerschaften dann nicht ausreichend geprüft werden oder es werden Kompromisse in diesen Partnerschaften gemacht, über die eben nicht Auskunft gegeben wird. Und das kann eigentlich auch nicht angehen. Das Grundproblem, das ich mit dem Argument von Alpermann und Schubert habe, ist, dass sie eben nicht bereit sind, diese Kompromisse zu benennen. Das ist intellektuell unredlich. Das ist auch, würde ich sagen, unwissenschaftlich, denn die Kompromisse haben ja Auswirkungen auf die Fragestellungen, die Forschungsansätze. Also ich habe nicht grundsätzlich ein Problem damit, dass Kolleginnen Kompromisse eingehen. Aber diese Kompromisse müssen dann eben benannt und dokumentiert werden.
Kompromisse sind notwendig, das ist eigentlich selbstverständlich. Es muss eine Möglichkeit geben, mit China im Austausch zu sein. Wie könnten denn Dialog und Kooperation aussehen?
Also wir brauchen im Grunde eine neue Metanarrative in Deutschland. Und ich halte es da mit Frau Baerbock. Wir brauchen jetzt Dialog und Härte.
Sagt der Sinologe Andreas Fulda, außerordentlicher Professor am Institut für Politik und internationale Beziehungen der Universität Nottingham. Beim Abschöpfen der Forschungsergebnisse in den MINT-Bereichen, also Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik, ist China recht erfolgreich. Mittlerweile ist das Land bei der Entwicklung von Technologieprodukten weltweit an die Spitze gerückt. Doch was die naturwissenschaftliche Grundlagenforschung angeht, ist China noch ein Entwicklungsland. Deshalb ist das Interesse an gemeinsamen Forschungskooperationen mit deutschen Hochschulen groß, gerade auch wenn es um Forschung geht, die dem chinesischen Staat im Bereich Militär oder Überwachung nutzt. Klare Belege dafür haben unlängst die China Science Investigation geliefert, die das Recherchenetzwerk Korrektiv, die Investigativplattform Follow the Money, die Süddeutsche Zeitung, die Deutsche Welle und der Deutschlandfunk gemeinsam aufgedeckt haben. Wie reagieren Politik und die deutsche Forschungsgemeinschaft, die mindestens ein Projekt mit einer chinesischen Militäruniversität gefördert hat, darauf? Sebastian Engelbrecht.
Das Echo auf die China Science Investigation war vielstimmig und vielsagend, rief Kopfnicken und Erstaunen hervor. Ein ehemaliger hoher Bundesbeamter schrieb, der Rechercheverbund hätte den Nerv getroffen. Und der Ministerpräsident eines deutschen Bundeslandes bedankte sich beim Deutschlandfunk ausdrücklich für die Recherche. Er habe aufgrund der Veröffentlichungen sein Wissenschaftsministerium gebeten, sich mit dem Thema zu befassen. Das heißt, mit der Zusammenarbeit deutscher Wissenschaftler mit Kollegen von chinesischen Militärhochschulen. Auch in den Institutionen der Wissenschaftsförderung in Deutschland gab es ein Echo. Die Deutsche Forschungsgemeinschaft DFG betonte, militärisch relevante Forschung sei von der Förderung ausgeschlossen. Das gelte natürlich auch für entsprechende deutsch-chinesische Wissenschaftsprojekte. Die DFG-Präsidentin Katja Becker beruft sich auf einen dafür zuständigen Ausschuss und eine Kommission ihres Hauses und beteuert:
Wir haben ein klares Regelwerk und im Rahmen dieses Regelwerkes kooperieren wir mit Ländern wie Russland oder China. Falls dieses Regelwerk im Rahmen der Verträge, die wir geschlossen haben, verletzt wird, beenden wir auch einmal Kooperationen. Was aber sehr, sehr selten geschieht, weil es ziemlich eng gestreckt ist und alle verantwortlichen Partner auf deutscher Seite, die Förderer, die Institutionen und auch die WissenschaftlerInnen selber sehr, sehr genau darauf achten.
Die China Science Investigation allerdings hat ergeben, dass zumindest nicht immer sehr, sehr genau hingeschaut wird. Selbstkritischer als die DFG mit ihren jährlich insgesamt mehr als 30.000 geförderten Forschungsprojekten in allen Wissenschaftsbereichen, reagierte der Generalsekretär der Alexander von Humboldt Stiftung, Enno auf der Heide.
Dass Menschen mit dem Know-how, das sie im Rahmen ihrer Forschung gewinnen, später mal in einen Kontext geraten, in dem sie auch militärrelevante Forschung machen, das können wir nicht ausschließen. Wir bemühen uns auszuschließen, dass es unmittelbar militärrelevante Gegenstände sind, mit denen sie, oder nicht unmittelbar, also auch durchaus mittelbar, aber erkennbar mittelbar, militärrelevante Forschungsgegenstände sind, mit denen Sie hier arbeiten.
Auf der Heide gerät ein wenig ins Schleudern bei der Beantwortung der Frage, ob in den geförderten deutsch-chinesischen Projekten Dual Use vorliegen könnte, also ein ziviler wie auch ein militärischer Nutzen. Einen Ausstieg aus der Wissenschaftskooperation mit China hat er nicht im Blick. Vielmehr macht er sich die salomonische Devise zu eigen.
Eigentlich geht es nur darum, die Balance zwischen Naivität und Paranoia zu finden.
Korrektiv und die Deutsche Welle haben einen Fall aufgedeckt, in dem Geld der deutschen Forschungsgemeinschaft in ein Projekt mit einer chinesischen Militäruniversität floss. Es geht um eine Kooperation von Wissenschaftlern der Universität Bonn mit der National University of Defense Technology in der chinesischen Millionenstadt Changsha. 2019 förderte die DFG eine Arbeit, in der es um autonome Roboter ging, die sich mit Hilfe eines 3D-Lasers und mit Kameras selbst navigieren können. Unabhängige Experten bestätigten, dass dieses Projekt in der Praxis nicht nur zivilen, sondern auch militärischen Zwecken dienen kann. Gegenüber Korrektiv wiederholte die DFG dennoch, sie betreibe keine militärische Forschung. In den Antragsformularen für die Förderung würden mögliche sicherheitsrelevante Aspekte systematisch abgefragt. Der Deutschlandfunk wollte da noch einmal im Interview nachfragen. Von DFG-Sprecher Marco Finetti kam die schriftliche Antwort:
Wie gestern bereits erläutert, kann DFG-Präsidentin Katja Becker als die nach ihrem bereits gegebenen Interview einzige potenzielle O-Tongeberin in dieser Woche aufgrund internationaler Verpflichtungen nicht zur Verfügung stehen.
Auch der leitende Wissenschaftler der Universität Bonn, der von der DFG das Fördergeld erhielt, sieht bei dem Forschungsprojekt keinerlei militärischen Nutzen. Er schrieb an Korrektiv:
Meine Arbeiten haben weder einen militärischen Hintergrund, noch fallen sie unter Dual Use.
Allerdings ergaben die Recherchen, dass der beteiligte chinesische Forscher von der chinesischen Militäruniversität in Changsha seinen Master absolvierte und danach an der Universität Bonn seine Dissertation schrieb. Man hätte einen Zusammenhang herstellen können. Die Universität Bonn beruft sich auch in diesem Falle darauf, dass es keine vertraglich vereinbarten Forschungskooperationen mit der National University of Defense Technology gibt. Die gemeinsame Arbeit an wissenschaftlichen Aufsätzen hält die Universität offenbar nicht für eine Kooperation zwischen Hochschulen.
Wie reagiert die Hochschulrektorenkonferenz, also der freiwillige Zusammenschluss der staatlichen und staatlich anerkannten Hochschulen in Deutschland, auf diese Ergebnisse, die nicht vorstimmen können? Darüber spreche ich jetzt mit Professor Peter André Alt, dem Präsidenten der Hochschulrektorenkonferenz. Schönen guten Tag, Herr Professor Alt.
Ich grüße Sie.
Wie fällt die Reaktion der Hochschulrektorenkonferenz aus?
Wir beobachten solche Befunde mit Sorge. Sie sind uns nicht ganz neu. Und wir haben bereits vor 2 Jahren in einem Papier, das auch international Anerkennung gefunden hat, eine Reihe von tragenden und wichtigen Kriterien erarbeitet, anhand derer Zusammenarbeit mit dem Partnerland China überprüft und entsprechend gestaltet werden sollte. Das sind Empfehlungen, die halten wir aber für wegweisend. Und wir sind der Meinung, dass gerade auch die jüngeren Beispiele, die zeigen, dass chinesische Partner häufig rote Linien überschreiten, dass im Bereich militärischen Nutzens von Forschungsergebnissen Dinge geschehen, die nicht in unserem Interesse sein können, nur in vielen anderen Feldern, die sensibel sind, eine sehr aufmerksame und sorgfältige Prüfung von Vertragsbedingungen stattfinden muss und dass man, bevor Verträge im Detail verhandelt werden, die Grundwerte, die für die wissenschaftliche Kooperation verbindlich sein müssen für beide Seiten, sehr, sehr deutlich benennen und auf den Tisch legen muss.
Grundwerte, damit meinen Sie konkret was?
Zu den Grundwerten gehört die Publikationsfreiheit, die wissenschaftliche Autonomie, der zivile Nutzen von Forschungsergebnissen. Das gehört meiner Meinung nach auch dazu. Dazu gehört aber auch der Datenschutz. Dazu gehören eher operative Bereiche in einer Wissenschaftskultur, dass man eben nicht einfach bestimmte Ergebnisse zurückhält, dass man Transparenz schafft bei Forschungsresultaten und dass man natürlich auch geistige Eigentumsrechte anerkennt.
Jetzt sagen Sie, es sind Empfehlungen, aber dennoch, obwohl es diese Empfehlungen, wie Sie sagen, seit 2 Jahren gibt, hat Bonn mit der chinesischen Militäruniversität zusammengearbeitet und beruft sich darauf, ganz interessant, dass es ja keine vertraglich vereinbarte Forschungskooperation gab, nur ein gemeinsames Arbeiten an wissenschaftlichen Aufsätzen und dass es offenbar, Definitionsfrage natürlich, keine Kooperation für die Universität Bonn. Wie sehen Sie das? Ist das ein kleiner Trick?
Nein, das ist kein Trick, sondern das ist ja ein sensibles Thema. Ich darf ja als Hochschulleitung auch nicht den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern Kooperationen verbieten. Das würde ja wieder eingreifen in die Wissenschaftsfreiheit. Da müssen wir eben auch sehen, dass wir nicht das Kind mit dem Bade ausschütten. Wir können nicht verbieten, dass mit chinesischen Partnern publiziert wird. Wenn es um Kooperationen geht, dann sind Verträge grundlegend. Bei Verträgen gelten dann eben die Indikatoren, die ich genannt habe, wenn gemeinsam publiziert wird. Da ist dann eben die Freiheit des einzelnen Wissenschaftlers oder der einzelnen Wissenschaftlerin mit einer Partnerinstitution zu agieren, ein sehr wichtiges und schützenswertes Gut. Und es ist auch nicht falsch zu sagen, wenn man gemeinsam publiziert, dann ist das ja noch nicht etwas, wo man sagt, man erzeugt jetzt hier ganz bestimmte Ergebnisse durch Experimente beispielsweise oder durch Datenanalysen.
Aber man teilt natürlich Forschungsergebnisse und der Nutzen für zivile und militärische Zwecke, also das Problem des Dual Use, dazu sind ja Wissenschaftler intellektuell in der Lage, das abzuschätzen. Warum werden denn dennoch solche gemeinschaftlichen Arbeiten wie jetzt in der Universität Bonn eingegangen? Kann man da noch Vertrauen in die Wissenschaftler haben?
Ja, es ist tatsächlich so, dass manche begeistert sind von ihren Themen und dann vielleicht die politische Rationalität nicht betätigen, die nötig ist, um auch eine gewisse Vorsicht walten zu lassen, vielleicht auch etwas nüchterner an bestimmte Dinge heranzugehen. Das ist das eine. Das zweite ist, dass eine militärische Nutzung von Forschungsergebnissen etwas ist, was sie per se nirgendwo ausschließen. Es ist doch, wie wir alle wissen, im Bereich der Medizinforschung, der Informatik immer so, dass die Grenze schmal ist zwischen dem, was den Menschen nutzt und dem, was dann eben missbräuchlich zum Schaden der Menschen eingesetzt wird. Wenn man es sich einfach machen würde, würde man sagen, man kooperiert gar nicht. Aber das geht eben auch nicht. Das ist nicht sinnvoll. Wir wollen ja auch miteinander versuchen, Werte zu entwickeln. Das war ja die Idee, die mal dahinter steckte, als man sagte, man muss auch mit schwierigen Partnern gemeinsam forschen können. Eine schmale Grenze, was ist gut und was ist des Teufels?
Sie haben die Autonomie angesprochen, die ja wichtig ist, aber wir haben es bei China mit einem Staat zu tun, der Freiheit, so wie wir, nicht hochhält, sondern einschränkt. Meinungsfreiheit, Demonstrationsfreiheit, Wissenschaftsfreiheit. Müssen da nicht ganz andere Kontrollen und Prüfmechanismen greifen als bei Kooperation und Zusammenarbeit mit Hochschulen und Forschern aus demokratischen Ländern?
Auf jeden Fall. Wir haben vor 25 Jahren in einer Situation, als das Land sich liberalisierte und die Regierung auch offener war, viele Dinge begonnen mit der großen Hoffnung, dass wir in ein gutes wissenschaftliches Miteinander kommen. Davon hat sich etliches nicht einlösen lassen. Wir haben eine neue politische Entwicklung seit vielen Jahren, einen Rollback in die Diktatur und ihre Mechanismen. Und darum müssen wir die wissenschaftliche Kooperation auf ganz andere Grundlagen stellen, sehr viel kritischer hinterfragen. Und wir müssen auch da, wo rote Linien überschritten werden, tatsächlich Verträge abbrechen bzw. die Kooperation unterbrechen. Das muss auch möglich sein.
Kann da die HRK, die Hochschulrektorenkonferenz, eingreifen?
Wir sind eine Institution, die keine Weisungsbefugnis hat. Wir haben kein Durchgriffsrecht gegenüber unseren Mitgliedseinrichtungen. Wir können nur anhand von Best Practices oder auch an Risikoszenarien entlang zeigen, was geht, was nicht geht, wo wir raten, bestimmte Dinge zu verfolgen oder andere nicht zu verfolgen. Also mehr können wir nicht tun.
Muss die HRK möglicherweise jetzt noch einmal verstärkt Bewusstsein schaffen? Ein bisschen Nachhilfe, Workshops zum Beispiel für Universitäten und Hochschulen?
Das tun wir ständig. Wir haben gerade einen Austausch über Konfuzius-Institute geführt. Wir haben einen kontinuierlichen Austausch über Forschungszusammenarbeit mit China, wo es vor allen Dingen darum geht, wie können wir denn im internen Ablauf die Dinge besser vorbereiten, indem man Plattformen schafft für den Austausch über internationale Projekte, indem man die Expertise über China oder auch andere schwierige Partnerländer stärkt. Da passiert mehr als früher an den Hochschulen. Die Hochschulen achten sehr genau darauf, dass ihre Wissenschaftler eben nicht allein in die Verhandlungen gehen, sondern dass sie unterstützt werden durch die Verwaltung, durch den internationalen Sektor der Verwaltung, aber auch durch die einzelnen Fachkulturen.
Das scheint bitter nötig. Professor Peter André Alt war das, der Präsident der Hochschulrektorenkonferenz. Um China zu verstehen, lohnt ein Blick auf sein grundsätzliches Verhältnis zur Wissenschaft. Seit Jahren gibt die Staats- und Parteiführung enorme Summen für Forschung aus. Die Volksrepublik ist zum größten Produzenten naturwissenschaftlicher Fachartikel geworden, beheimatet Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, deren bahnbrechende und manchmal auch umstrittenen Erkenntnisse und Methoden weltweit für Schlagzeilen sorgen. Geld fließt auch in die Forschung im Ausland. Doch zur Wahrheit gehört, China hat kein Interesse an nachhaltigem multilateralen Austausch. Die Forschungszusammenarbeit mit China wird immer schwieriger. Steffen Wurzel mit einer Bestandsaufnahme.
Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping bei einem Treffen mit Forscherinnen und Forschern der Nationalen Raumfahrtbehörde. Es sei nicht einfach, eine Wissenschaftsnation von Weltrang zu werden, sagte Xi bei diesem Treffen. Nur echte Innovationskraft bringe China voran. Um die Innovationskraft zu steigern, gibt die Volksrepublik viel Geld aus. Die Ausgaben für Forschung und Entwicklung sollen in den nächsten Jahren jeweils um mehr als 7% steigen. Auch bei der Zahl der wissenschaftlichen Publikationen und Patente legt China zu. Im Bereich der digitalen Kommunikationstechnik etwa hat die Volksrepublik inzwischen sogar die USA überholt.
Die Zahlen, der Fokus, beeindruckend.
Lars Jäger, Physiker, Sachbuchautor und Wissenschaftsblogger. Bei der Anwendung von Forschung, also bei der Entwicklung von Technologieprodukten, ist China Weltspitze, etwa in den Bereichen Gentechnik, Quantencomputer und Digitaltechnik. Doch was die naturwissenschaftliche Grundlagenforschung angeht, liegt die Volksrepublik weiterhin deutlich hinter den USA, Europa, Japan und anderen westlichen Demokratien. Die Gründe reichen von Problemen im chinesischen Bildungssystem, das sich nach wie vor durch Konformität und Auswendiglernen auszeichnet, bis hin zur allgegenwärtigen staatlichen Kontrolle und der immer stärker werdenden Rolle der Kommunistischen Partei. Die KP ordnet ihrer Doktrin inzwischen alles unter. Wissenschaftsblogger Lars Jäger.
Die ganz kreativen Geister, die eigentlich als erfolgreiche Wissenschaftler Voraussetzung sind, wollen eigentlich auch in einer offenen Gesellschaft, wo sie sich ausdrücken können, wie und wann sie wollen, da wollen sie leben.
Hier ergibt sich eine ganz grundsätzliche Frage. Kann eine totalitäre Gesellschaft überhaupt zu einer führenden Wissenschaftsnation werden? Schließlich brauchen Kreativität und Innovationen Freiraum und keine Denkverbote. Die Wirtschaftsethikerin Alicia Hennig hat 5 Jahre lang an verschiedenen Universitäten in China gelehrt, in Shenzhen, Nanjing und Shanghai. Überall habe sie dort gespürt, wie der Druck der Kommunistischen Partei auf Chinas Hochschulen ständig wachse.
Ich sehe da keinen Freiraum mehr für Freiheit in Lehre und Forschung. Das ist eine Illusion, wenn man denkt, das gibt's noch.
In China war Alicia Hennig zuletzt Dozentin an der Shanghaier Jiaotong-Universität, die zu den angesehensten Unis des Landes gehört. Zuletzt spürte Hennig in Shanghai ganz konkret, wie ihre Unileitung versuchte, Einfluss auf ihre Lehre zu nehmen.
Da bekam ich dann eine E-Mail von der Jiaotong nach dem Motto, ja, Ansage von oben, wir müssen jetzt doch mal sicherstellen, dass wirklich der Begriff Menschenrechte zum Beispiel nicht fällt in den Präsentationen.
Seit einigen Jahren hängen in Hörsälen und Seminarräumen fast überall in China Überwachungskameras und Mikrofone. Alicia Hennig sagt, dass sie das in ihrer Arbeit als Dozentin beeinflusst habe, in Richtung mehr Selbstzensur. Aber nicht nur die Kameras, auch die zunehmend verhärtete politische Stimmung unter den Studierenden als Ergebnis einer zunehmend nationalistischen Schulbildung in China sorgten für eine Art Schere im Kopf bei ihr.
Dann hatten wir teilweise auch Ländervergleiche und dann ist halt immer so die Frage, kann ich jetzt sagen, dass die USA oder dass Japan dort besser sind oder wird das auch wieder als Affront irgendwie verstanden? Also das ist heute nicht mehr so leicht, muss ich sagen, weil man ja auch nicht weiß, wieso die Haltung, sage ich mal, bei den Studierenden ist. Das ist die Problematik, nicht nur die Kameras, sondern auch gleichzeitig, dass man nicht weiß, wer von denen ist jetzt extrem nationalistisch unterwegs.
Eine Trendwende hin zu mehr freier Lehre und offenem Diskurs ist in Chinas Forschungs- und Wissenschaftsszene nicht zu erwarten. Im Gegenteil, seit mehr als 2 Jahren hält Chinas Staatsführung die Grenzen der Volksrepublik fast vollständig geschlossen, unter dem Vorwand der Covid-19-Pandemiebekämpfung. Inzwischen sind fast keine ausländischen Studierenden mehr in China. Auch Reisen von Wissenschaftsdelegationen sind quasi nicht mehr möglich. Der Sachbuchautor und Wissenschaftsblogger Lars Jäger rechnet mit weiter zunehmender Abschottung.
Ich glaube allerdings, aufgrund der politischen Situation in China, die sich doch etwas extremisiert auch, also extremer gestaltet und noch orthodoxer wird, hat man den Eindruck, dass da vielleicht auch ein Trend dazu steht, zu sagen, nee, wir wollen mit dem Westen vielleicht gar nicht viel zu tun haben. Ich glaube, langfristig schadet das den Chinesen sehr viel mehr, als im Westen schadet.
Die Wirtschaftsethikerin Alicia Hennig ist nach Ausbruch der Covid-19-Pandemie in China Anfang 2020 zurück nach Europa gereist. Danach betreute sie ihre chinesischen Studentinnen und Studenten online weiter. Heute lehrt Hennig am Internationalen Hochschulinstitut Zittau, das zur TU Dresden gehört. Sie plädiert ausdrücklich dafür, sich weiter mit China auseinanderzusetzen.
Wie? Das lässt sie offen. Wie viele? Neue Wege zur Kooperation müssen erst noch gesucht und gefunden werden. Wie steht die Politik zu China? Wandel durch Handel, das ist ein viel zitiertes Credo, wenn es um die wirtschaftliche Zusammenarbeit zwischen China und Deutschland geht. Aber auch Wandel durch Bildung ist ein Credo der hochentwickelten demokratischen Länder. Und insofern wird schon seit langem die Zusammenarbeit deutscher Hochschulen mit China gefördert. Doch in den vergangenen Jahren hat sich immer deutlicher gezeigt, Deutschland und China haben nicht dieselben oder vergleichbare Werte und Ziele. Einer, der schon früh und recht einsam darauf hinwies, war der bildungspolitische Sprecher der FDP, Jens Brandenburg. Jetzt sitzt er als Staatssekretär im Bildungsministerium, das mitarbeitet an einer China-Strategie, die im Koalitionsvertrag der Ampelregierung steht und alsbald fertig sein soll. Was ist geplant und warum wollte lange kaum jemand weder seine noch andere mahnende Stimmen hören? Das habe ich ihn vor der Sendung gefragt.
Na, das sehen wir bei vielen anderen Fragen international ja auch. Es gibt viele Forscher und Forscherinnen, meinem Eindruck, die auch im deutschen Wissenschaftssystem inzwischen deutlich sensibler damit umgehen, weil sie eben auch gewisse Erfahrungen gemacht haben. Aber das ist natürlich eine Diskussion, wo wir noch sehr viel stärker sensibilisieren müssen. Und die jüngste Berichterstattung nochmal über massive Menschenrechtsverletzungen in China, die sind ja für Personen, die sich näher mit dieser Materie befassen, eigentlich keine Überraschung. Wir haben schon seit längerer Zeit sehr starke Hinweise darauf, dass die chinesische Führung sehr gezielt versucht, gewisse Technologien abzusaugen, also sehr einseitig vorzugehen bei Kooperationen und dort, wo sie eigene Lücken haben, international zu versuchen, diese Technologien abzusaugen und ausdrücklich dieses Wissen auch für militärische Zwecke einzusetzen. Das ist an sich keine Überraschung, aber die Veröffentlichungen sind durchaus ein sehr deutlicher Weckruf.
Ja, einseitiger Wissenstransfer, das ist mehr oder weniger die große Überschrift. Und immer wieder wird ins Feld geführt, dass die Wissenschaftsfreiheit in Deutschland eben im Grundgesetz verankert ist und man da gar keine andere Chance und Möglichkeit hat. Muss man da jetzt umdenken? Wie müsste die Strategie des Bundesbildungsministeriums für die Zukunft lauten?
In der Tat, die Freiheit von Wissenschaft und Forschung, die hat ja in Deutschland aus guten Gründen Verfassungsrang und das wollen wir auch nicht ändern. Das heißt aber nur, dass Freiheit eben auch Verantwortung impliziert. Das heißt, letztendlich sind alle Hochschulen, alle Wissenschaftseinrichtungen und die Forschenden vor Ort in der Verantwortung, wenn sie mit chinesischen Partnern kooperieren, sehr kritisch zu hinterfragen, was denn die Grundlage dieser Kooperation ist. Und wir müssen als Bildungsministerium auf Bundesebene und auch als Forschungsministerium natürlich genau unterstützen, dass wir Wissen, was wir zur Verfügung haben, die Informationen entsprechend den Wissenschaftseinrichtungen mitzugeben. Wir sind da in etablierten Formaten und setzen darauf, dass nun auch nach diesen neuen Erkenntnissen diejenigen, die vielleicht bisher einen etwas leichtgläubigen Blick darauf hatten, dafür nochmal stärker erreichbar sind.
Profiteur der Wissenschaftsfreiheit ist offenbar China, und je mehr Einfluss, Macht und Geld das Land hat, desto weniger konziliant und freundlich zeigt es sich. Schauen wir auf den Ukraine-Krieg, der uns gezeigt hat, was Abhängigkeiten und Gutgläubigkeit mit uns macht, was Russland angeht. Ist jetzt auch im Bereich China eine Zeitenwende angesagt?
Ich würde beides jetzt nicht gleichsetzen, aber in der Tat, wir müssen bei solchen Kooperationen sehr viel genauer hinschauen.
Kann die Verantwortung für Kooperationen allein den Universitäten und Hochschulen überlassen bleiben, wie es derzeit der Fall ist in Deutschland?
Also die primäre Verantwortung liegt natürlich aufgrund der Wissenschaftsfreiheit, die wir in Deutschland haben, bei den Hochschulen und Wissenschaftseinrichtungen, aber das ist ja kein rechtsfreier Raum. Also es gibt ja einen bestehenden Rechtsrahmen, beispielsweise mit Blick auf die Exportkontrolle, Außenwirtschaftsrecht, insbesondere da, wo auch mögliche militärische Verwendungen am Ende dahinter stehen. Und seitens des Bundesministeriums für Bildung und Forschung setzen wir eben neben der Aufklärung, neben der Sensibilisierung auch sehr, sehr stark darauf, unabhängige China-Expertise zu stärken. Es geht nicht um Abschottung, sondern ganz im Gegenteil, in der globalisierten Welt, auch den kulturellen Austausch beispielsweise, den wollen wir vorantreiben. Das wird am Ende aber nur auf Augenhöhe funktionieren können.
Sie hatten eben den Rechtsrahmen angesprochen, den es ja gäbe. Bislang hat es aber nicht funktioniert. Die Kooperationen, die zum Abschöpfen militärischer Forschungsergebnisse geführt haben, die wurden ja dennoch eingegangen. Muss es da jetzt klare Regeln geben? Muss möglicherweise auch der Bund verstärkt das Bildungsministerium intervenieren?
Wir haben seitens des Bildungsministeriums ja bisher schon sehr genau hingeschaut, auch insbesondere bei unseren eigenen Förderungsinstrumenten. Das verstärken wir und überprüfen natürlich und sind natürlich auch ressortübergreifend in gutem Austausch. Also insbesondere die Frage Exportkontrolle, Außenwirtschaftsrecht, das liegt nicht in der Federführung bei uns. Aber das sind Themen, die wir in der Bundesregierung im Rahmen der gemeinsamen China-Strategie natürlich in den Fokus rücken. Und wir werden auch seitens des Bildungsministeriums, insbesondere Bettina Stark-Watzinger als Ministerin, in Kürze ein G7-Treffen mit den anderen Forschungsministern und Ministerinnen veranstalten, wo wir sie gemeinsam nach Frankfurt einladen. Und das stellen wir solche Themen natürlich ganz oben auf die Agenda. Insbesondere das Thema der Wissenschaftsfreiheit im Inland, aber insbesondere auch bei Kooperation mit solchen autoritären Staaten. Das ist ein besonderes Anliegen. Und ja, solche Zeiten müssen wir natürlich nutzen, da jetzt große Schritte voranzugehen.
Herr Brandenburg, ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank, Frau Jahn.
Dr. Jens Brandenburg, Staatssekretär im Bundesbildungsministerium. Chinas Versuche, auf Lehre und Forschung in Deutschland einzuwirken, Wissen einseitig abzugreifen, werden nicht so schnell enden. Im Gegenteil, Politik und Wissenschaft müssen Antworten finden. Die Zeit drängt. Und das war unsere Spezialausgabe Campus und Karriere. Wir bleiben am Thema dran, auch in unseren wochentäglichen Ausgaben. Übrigens, jedes Mal, wenn China im Bildungsmagazin angesprochen wird, erhalten wir im Anschluss Hörermails aus China, die sich beschweren über unsere Berichterstattung. Ein typisches Beispiel ist dieses hier, das wir erhielten nach dem Bericht über der ab vergangenen Herbst in China eingeführten Xi Jinping-Kunde an Grundschulen.
Sehr geehrte Damen und Herren von DLF, mein Name ist Mi Hongqing. Ich lebe und arbeite in China, lernte Deutsch. Jeden Tag höre ich DLF in China, aber versuchte nie an ihnen zu schreiben. Seit der Vorwoche wurde jeden Tag bei DLF berichtet, dass die Schulen in China ab 1. September einen neuen Unterrichter haben, nämlich alle Kinder müssen intensiv über Xi Jinping Kunde. Meine Tochter ist in einem Gymnasium in Xi'an und mein Neffe ist ein Lehrer in einer Schule und unterrichtet die Kinder von 7. bis 9. Klasse. Sie fragte ich vorgestern, ob sie diesen neuen Unterricht haben. Meine Tochter und mein Neffe sagten, dass sie so einen Unterricht oder einen ähnlichen Unterricht überhaupt nicht habe. DLF berichtete in der Vorwoche auch, dass die chinesischen Lehrer verlangt wurden, alle Theorien aus Xi Jinping von klein an ins Herz jedes Kind zu bewurzeln. Das erfahre weder ich noch meine Tochter noch mein Neffe. In China macht die Propaganda das Spiel anders, nicht durch Gerüchte und irgendeine Nachricht, die man nicht beweisen kann. Wenn irgendwann wir sie und ihr Land überholen, ist der Grund ganz einfach. China konzentriert sich sehr auf die Wirtschaftsentwicklung, aber bei ihnen vielleicht ist es in einer Periode wie die Kulturrevolution von 1966 bis 1976 in China. Damals ist es sehr ähnlich wie heute in Europa. Alle aus westlichen Ländern waren damals schlimm. Alle Ausländer waren Spionen. Die westlichen Länder versuchten pauselos, unser Leben zu zerstören. Ich bin kein Kommunister. Ich bin nicht als Beamter tätig und arbeite in einer normalen Firma. Es gibt wirklich sehr viele lächerliche Berichte über China in DLF. Mein Name und Adresse sind alle überprüfbar, wenn Sie meinen, dass ich doch Teil der chinesischen Propaganda bin. Nur ein normaler China-Staatsbürger bin ich. Liebe Grüße aus Xi'an und hoffe, dass Sie wirklich ernst über China berichten können, obwohl ich weiß, Sie wollen nicht. Mi Huanqing.
Eine Hörermail aus China. Keine Propaganda? Kein Versuch der Einflussnahme auf unsere Berichterstattung? Mal sehen, welche Mails uns nach dieser Sendung über China erreichen aus China. Einen schönen Pfingstmontagnachmittag wünscht Ihnen Thekla Jan.